Willkommen zu Progressiv trifft Konservativ. Das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick vom 11. Januar mit Klartext mit Lilly und CDU-Opa Dieter Breimann.
Hallo!
Hi! Ich muss mich ein bisschen organisieren, weil bei uns die Heizung ausgefallen war.
Oh nein!
Geht schon wieder. Aber hier ist überall kalt. Und jetzt mache ich mir ein Wärmekissen, weil ich ein alter Mann bin, und gehe mit diesem Wärmekissen dann mit Ihnen in mein Chambre séparé.
Aha.
Ja, so, wo ich niemanden störe, weil ich heute zu Hause bin.
Ja, mal nicht im Büro. Ich habe gerade schon gehört,
Büro.
Sie sind da, gut drauf.
Da war ich heute Morgen schon. Da habe ich schon mich wieder für Daniel Günther eingesetzt.
Ich habe es gesehen, ich habe es auch kommentiert. Und geteilt.
Das ist skandalös. Ich kann das gar keinem sagen. Boah, hier ist wirklich ziemlich frisch.
Kann man
nicht anders sagen. Ja,
aber dann haben Sie also ein Fernsehzimmer und ein Arbeitszimmer.
Nein, das ist eigentlich eine große Wohnung, aber mit vielen wenigen Zimmern. Und habe hier einen Wunschtraum, habe ich mir hier mal erfüllt. Ich habe hier eine Bibliothek.
Aber
da sitzt jetzt meine Frau und die will ich nicht vertreiben, weil ich normalerweise im Büro bin.
Ja.
Aber weil wir ja heute ich Fußball gucken musste, was ich nur hier konnte, weil ich das immer mit einem Freund mache.
Gut.
Einem CDU-Freund, der völlig verwundert wäre, wenn er wüsste, was ich jetzt tue. Er ist aber zum Glück jetzt vorher gegangen.
Meine Wie, Frau, der weiß das nicht? Sie verheimlichen mich.
Nicht Sie, die anderen. Das ist so lustig. Irgendjemand schrieb jetzt neulich, was eigentlich nicht so clever ist, mir das immer zu schreiben, ob mich eigentlich nur andere Leute gut finden aus anderen Parteien. Das ist nicht clever. Aber mit den Leuten, die mich bei uns nicht so gut finden, immer ein schönes Argument gibt. Das siehste, sehen die alle selber so. Das ist aber gar nicht so. Aber in der CDU bewegen sich nur relativ wenig im Digitalen. Ich bin einer der wenigen.
Also ja, wenn ich bei. Ich ein bisschen darauf an, auf die Generation, oder? Ich glaube schon, bei den Jüngeren, da gibt es ja schon so ein paar.
Ja, es gibt ein paar, aber wenn Sie zum Beispiel bei Twitter gucken, was ja für mich leider, aber es ist nun mal so, immer noch das Leitmedium ist, also digital, die Leitplattform, da finden Sie viele vernünftige CDU-Leute. Wir finden auch viele etwas schrägere, aber...
Es könnte auch an der Plattform liegen, ne? Also so, ich glaube, seit Twitter X ist, zieht X nun mal das Klientel auch an.
Worum geht's denn jetzt?
Worum geht's denn jetzt?
Tiefschneiderei. Es geht darum, dass bei mir die Heizung ausgefallen ist, dass nicht die Russen dafür können, ausnahmsweise, und wir noch gar nicht angefangen haben. Worüber wollten wir eigentlich reden?
Ja, also erstmal habe ich gehört, Sie sind gut drauf, weil Augsburg verloren hat.
Also, ja, also die Zeiten, wo Fußball mich wirklich launentechnisch hat am Wochenende fertig machen können, die liegen was zurück. Das gab's mal, aber das ist vorbei. Aber ich freue mich natürlich, wenn Gladbach dann gewonnen hat.
Ja, aber
ja, Laschet ist Xer, stimmt. Ab wann Unionsleute schräg sind? Ach, die sind genauso manchmal schräg. Wir können jetzt gerne mal über alle Demokraten reden.
Ja.
Denn was mich total bei dieser ganzen Aufregung um Daniel Günther beschäftigt, ist, eigentlich geht es um die Kernauseinandersetzung
Entschuldigung, ich muss ganz
unserer
kurz rein.
Tage.
Ich muss ganz kurz reingrätschen. Da steht, ihr braucht einen Podcast. Wir haben einen Podcast. Dieses Gespräch gibt es immer am Montag als Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, genau. Und ansonsten im Kiosk Ihres Vertrauens.
Ja, nee, ja. Und auf YouTube auch das Gespräch. Also gibt
Ja,
es. Ja.
ja,
Also
ja.
das ist ja ein Podcast, nur mit Video. Ja, zum Beispiel bei YouTube kann man es als Podcast haben, bei Amazon Music, bei Apple Music, bei all diesen Podcast-Formaten. Einfach unter Progressiv trifft konservativ. Da kommen auch alle Folgen, die wir hatten. Entschuldigung, da müssen wir mal kurz Werbung für uns machen, oder?
Ja, ich
Der
bin übrigens auch bei YouTube. Oh, wie
ja,
gruselig.
genau, der Opa ist auch bei YouTube. Folgt dem mal.
Ich belebe diesen Kanal, den ich schon lange, da habe ich nie was gemacht und jetzt setze ich da auch alle meine Videos drauf. Aber ich wollte noch mal kurz zurückkommen.
Auch den Daniel Günther. Ich finde es auch.
Also, ich finde es besorgniserregend, aber für jemanden, der den politischen Betrieb kennt, normal, das ist nun mal so, dass ich wenig Leute finde, die öffentlich laut, nicht in irgendwelchen schwiemeligen Kontexten bei Twitter und sonst wo Position für ihn beziehen. Denn es geht um die zentrale Auseinandersetzung. Konservativ redet und ja. Also es geht um die zentrale Auseinandersetzung zwischen Neurechts, Schrei Deutschland, laut, dumm Deutschland, egal wie man es nennen und den Demokraten. Und da ist mir scheißegal, ob jemand von der SPD ist, von den Grünen oder von der FDP, die einen
Ja.
auch völlig schräg in der Beziehung auftreten. Also die FDP,
Ja, die FDP.
ich erwarte da eigentlich, dass man da viel lauter ist. Und da
Ja,
ist mir
wir haben
ganz egal,
natürlich,
ob
ja.
Daniel Günther von der CDU ist oder von der SPD oder
Ja.
von den Grünen.
Ja. Ja, also ich muss auch sagen, der Daniel Günther, ich meine, das ist ja einer, den wir Progressiven ja auch mögen. Aus Gründen.
Ja.
Also, ich finde es, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es erstaunlich. Hamburg, ganz niedriger AfD-Wert. NRW, niedriger AfD-Wert. Schleswig-Holstein, niedriger AfD-Wert. Und wer sitzt überall in der Regierung?
Sie werden bei den Großstädten, das ist das eine, das ist übrigens was wir in den USA ja auch sehen. Also das heißt, sie haben einmal die liberalen großstädtischen Milieus, wo AfD oder diese ganzen Idioten keine Chance haben. Und sie haben auf der anderen Seite natürlich da, wo es eine ganz klare, sachorientierte, konservative Politik gibt, reüssieren die auch nicht.
Sie
Ja,
hängen im Moment immer so ein bisschen. Kann es sein, dass Ihr Internet nicht gut ist?
ehrlich,
Ja.
ich bin jetzt hier, also ich höre Sie
Ja,
gut.
dann probieren wir es. Vielleicht ist auch vorbei. Probieren
Dann
wir es
weiß ich
weiter.
schon nicht. Ich höre
Genau.
Sie gut.
Gerade hat einer gesagt, Daniel Günther ist der einzige Vernünftige in der CDU. Ich muss
Na.
ja sagen, wen ich gerade auch sehr vernünftig finde und wo ich mir jetzt gerade sehr spontan noch überlegt habe, über den ich auch mit Ihnen mal reden möchte, ist der Roderich Kiesewetter.
Der ist super.
Ja, warum
Roderich
ist
ist
denn der nicht
super.
unser Außenminister?
Ja, weil der Roderich Kiesewetter ist ja einer meiner Frauenkompass mit,
Ja.
hat mit unterzeichnet. Roderich Kiesewetter
Ja, aber
hat.
wahrscheinlich, deswegen ist er nicht Außenminister, ne?
Nee, deshalb weniger.
Also nicht, also ich
Der
meine,
war der
Sie kamen
Pol
ja hinterher, Aber ich glaube halt, er hat sich einfach zu progressiv schon positioniert gehabt, ne?
Nein, der Roderich, also es gibt, da verrate ich jetzt kein Geheimnis. Es gibt einige Abgeordnete, die diesem verhängnisvollen, gruseligen Beschluss letztes Jahr Fraktionen mit der AfD nicht zugestimmt haben.
Ja.
Ja, und das ist ja bekannt geworden. Das waren erstmal viele Merkelianer, die ausgeschieden sind, die also diesem Bundestag nicht mehr angehören. Es waren aber einige, die auch dieser Bundestagsfraktion noch angehören. Und alle sind mehr oder weniger, ja, abgestraft will ich nicht sagen, aber die sind dann halt nicht berücksichtigt worden.
Ja.
Ich halte das für einen schweren Fehler, weil Parteien politische Meinung auch in Fraktionen aushalten müssen. Und ich glaube, wenn man mit den Konservativen redet, also MdB, dass sie heute auch sehen, dass diese Abstimmung die CDU richtig zerdeppert hat. Das hat uns in jeder Beziehung geschadet. Das hat uns mindestens 5 Prozentpunkte gekostet bei der Bundestagswahl. Es hat uns andere Koalitionsalternativen kaputt gemacht und es hat die Linke groß gemacht. Also auch nichts, woran wir Interesse haben können. Das wissen die heute alle, aber irgendwie,
Ja, aber
da redet man
trotzdem
dann nicht
hält
so
sie es ja
drüber.
nicht davon ab, weiterhin mit den Rechten auf EU-Ebene abzustimmen. Und das ist ja auch etwas, warum alle Progressiven der CDU nicht mehr trauen.
Also wir reden jetzt mal, da Sie ja immer wieder mit der EU kommen. Ja, also ich finde, wir sollten, weil ich mich da recht gut auskenne, wir können uns zum Beispiel mal gerne über Frau Meloni unterhalten. Ja, wo viele Leute sagen, das ist eine Faschistin oder eine Protofaschistin oder. Und ich sage, Frau Meloni ist nicht mein Fall. Aber Frau Meloni ist nach unseren westlichen Kriterien sehr stabil. Und das muss man auch sagen dürfen. Und
Frau
ich
Meloni
glaube,
hat
ich
sich
bin noch
ja,
nicht, Entschuldigung, jetzt muss konservativ wirklich mal reden. Ich sage, wenn auf europäischer Ebene, es geht ja immer um zwei oder drei Abstimmungen, da läuft das ja wie folgt ab und so laufen diese Dinge hier immer ab. Dann sagen Liberale und Sozialisten, also entweder wir stimmen jetzt so ab oder wir stimmen nicht mit. Und dann sitzen die EVP sitzt dann da und sagt, also wenn ihr uns unter Druck, ist genauso wie Demokratie kaputt geht, wenn ihr uns unter Druck setzen wollt, wir haben ja noch auch Rechte, die vernünftiger sind. Deshalb komme ich auf Frau Meloni. Wir müssen ja, und die Adenauer Stiftung hat das mal dankenswerterweise gemacht, dass es große Unterschiede gibt zwischen den Rechtspopulisten. Und ich finde zwar alle doof, aber ich bin der Meinung, wir müssen die Dinge genau adressieren, wenn wir die richtigen Lösungen finden wollen. Und die Adenauer Stiftung hat zum Beispiel gesagt, so, es gibt Rechtspopulisten, mit denen kann man arbeiten. Beispiel Meloni. Dann gibt es andere, die sind in so einem Mischbereich, der ist problematisch. Beispiel war vor allen Dingen Le Pen, um jetzt mal von den Bekannteren zu nehmen. Und dann gibt es die beiden rechtspopulistischen Parteien, die so ekelhaft sind, dass man das mit denen nicht machen kann. Es sind interessanterweise die beiden deutschsprachigen, die AfD und die FPÖ. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal eine grundsätzliche Anmerkung. Das heißt, wenn ich als EVP in welcher Konstellation auch immer Anträge stelle und die Roten, die Grünen und die Liberalen sagen, nö, machen wir nicht mit. Und ich kriege eine Mehrheit mit den in Anführungszeichen, ohne das jetzt im Detail zu wissen. Ich will da nur mal was zu sagen, weil mich das nicht so interessiert, sage ich auch ganz deutlich dazu. Ja, dann ist das so. Und das waren, glaube ich, zwei Fälle. Also wenn ich richtig informiert bin, Sie werden es
Ja,
sicherlich
es war
besser
jetzt das
wissen als ich.
Entwaldungsgesetz, es war das EU-Lieferkettengesetz. Und was ich ja sagen muss, ich meine,
Ja.
Meloni hat ja eine andere Entwicklung durchgemacht als die AfD. Meloni ist von rechts immer mehr zur Mitte gewandert, während die AfD von rechts, immer noch rechts, aber eben immer mehr ins Rechtsextreme gewandert ist. Und das ist ja eben das, und nachdem jetzt ja auch eben, es war gerade auch in den Kommentaren, dass tatsächlich auch Meloni ja nicht mit der AfD zusammenarbeiten möchte, weil sie sagen, die spinnen.
Nochmal, ich habe, damit wir uns nicht falsch verstehen, ja, ich sehe gerade, jetzt schwafelt da wieder rechts nach rechts extrem. Leute, ihr müsst, was mich so ein bisschen gerade in der Auseinandersetzung, die ich jetzt mitkriege und wie ich mitkriege, wie eigene Parteifreunde massiv unter Druck gesetzt werden. Ich meine jetzt Daniel Günther.
Ja.
Und ich höre mir ja hier immer so einen Mist an, die böse CDU und die schwafelt und die ist rechts und die Leute, das hilft uns nicht weiter. Wir haben das gleiche Ziel. Ja, wir haben das gleiche Ziel. Die Stärkung der Demokratie.
Ja, aber
Und ich will auch.
man muss schon anerkennen, dass es durchaus in der CDU eben gerade einen kleinen, aber sehr lauten Anteil gibt, die eben genau nicht mehr dieses Ziel aus unserer Sicht verfolgt, die eben genau eigentlich ein sehr autoritäres Ziel verfolgt. Ich habe neulich gestern glaube ich, bei einer jungen Union-Dame, die sich die Heidi Reicheneck vorgenommen hat und irgendwie rumgeschwafelt hat, irgendwie was rechts und was links ist, was weder populär noch wissenschaftlich oder in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz hat, sondern die hat einfach irgendeinen Blödsinn in rechte Politik rein interpretiert und wo man einfach sagen muss, das ist autoritäres Gedankengut, was dort
Ich habe
verbreitet
hier
wird. Und
auch.
es gibt es, leider Gottes in vielen Bereichen. Eben auch jetzt zum Beispiel, wenn die CSU, ich weiß, es ist die Schwesterpartei, sagt, sie wollen das Verbandsklagerecht limitieren. Solche Sachen. Das ist ja alles ein Einschnitt oder diese kleine Anfrage über die NGOs am Anfang, ne? Also, das sind alles Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Anders kann man es nicht sagen. Und das zusammengenommen, nicht dieser einzelne Fall, aber als Gesamtheit muss man schon sagen. Und ich bin ja froh darum, dass es Kompass Mitte und solche Leute wie Sie gibt, die eben immer noch ein Gewissen in der CDU haben und die hoffentlich irgendwann mal diese Schreihälse übertönen. Aber die im Moment an der Spitze sind und rausgehen, die lassen gerade auch einen Daniel Günther im Stich.
Also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, wir lassen, momentan lassen den ganz viele im Stich. Und ich sage, bei all den Punkten, die ich jetzt auch hier lese oder die Sie jetzt sagen, da gibt es Punkte, da bin ich der Meinung, das ist kein elementarer Angriff auf die Demokratie, wenn man darüber redet, das zu reformieren. Während andere, die das wirklich Angriffe darauf sind. Und mich stört dieses Pauschale. Also ich habe jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, nur um das rauszugreifen. Hab gerade, ich bin kein Dobrindt-Freund. Wirklich nicht. Aber man hört interessanterweise aus Kreisen der SPD, dass Dobrindt derjenige ist, der es immer wieder schafft, die Wogen zu glätten und im Gespräch zu bleiben. Dobrindt ist auch derjenige, der die Kontakte zu den Linken hat. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich will nur sagen, Leute, es bringt nichts zu sagen, das ist ein Böser, weil mir dessen Grenzpolitik nicht passt. Die passt mir auch nicht. Aber damit generell zu sagen, Böser, das ist ja nicht weiter. Das geht zu kurz. So. Und wenn ich anfange, Demokraten abzusprechen, Demokraten zu sein, dann wird genau das gemacht, was neurechtsdumm Deutschland doch will. Das ist doch genau das, was die wollen. Ja, dass wir nicht mehr miteinander sprechen können, und damit meine ich nicht den CDU-linken Breimann, damit mein, oder Polenz oder, oder Kiesewetter oder wie sie alle heißen. Ja, damit meine ich ganz normale CDU-Leute. Ja, wo ich parteiintern auch sage, der Meinung finde ich jetzt nicht so toll. Ich käme aber nie auf die Idee zu bestreiten, dass das Demokraten sind. Wer bestreitet da? Was denn? Ich halte die
Also,
Klappe.
am Beispiel Dobrindt. Und dann müssen wir jetzt nochmal auf Berlin zu sprechen kommen. Wir haben in Berlin diesen Anschlag gehabt.
Ich muss mal hier weg, hier ist der Empfang wirklich doof.
Wir haben in Berlin diesen Anschlag gehabt. Wir haben ein Bekennerschreiben. Wir haben noch ein Bekennerschreiben. Wir haben noch ein Bekennerschreiben. Wir wissen alle nicht, was jetzt Sache ist. Aber ein Herr Dobrindt stellt sich vor die Presse und sagt, so, dieser Anschlag, als wäre alles geklärt, als wüssten wir, es waren die Linksextreme und das ist es eben nicht geklärt. Und der Linksterrorismus ist zurück. Das ist doch kein demokratisches Verhalten und das ist auch kein Verhalten, wo man dann sagt, okay, liebe Linke oder liebe progressive Parteien, sprecht noch mit uns, sondern das ist ein Angriff, eine Diffamierung auf alle Parteien, die sich nur ansatzweise in diesem Spektrum bewegen. Und dann kann man nicht erwarten, dass wir Progressiven, wir Linken sagen, hey, Herr Dobrindt, ist alles in Ordnung, machen Sie uns fertig, aber wir sprechen nach wie vor miteinander. Warum müssen wir denn immer die Vernünftigen sein? Wir werden seit X Jahren, ich würde jetzt mal sagen, seit der vorletzten Bundestagswahl, wo die Grünen ganz gut mal dastanden, werden die Grünen, aber auch die Linken in einer Art und Weise von den Konservativen, FDP, CDU, CSU, runtergemacht, niedergemacht, in einer Art und Weise, die nichts mit Demokratie und mit einem Mitbewerber zu tun hat, sondern das ist ein, ich finde, es ist eigentlich eine Vernichtung. Also es ist und das ist auch das, was der Merz durchaus zugegeben hat, indem er gesagt hat, wir haben das mit den Grünen so gemacht und wir werden das jetzt auch mit der Linken so machen. Oder mit der AfD. Und das
Mit der
funktioniert eben nicht.
AfD. Er hat gesagt, mit der AfD.
Mit der AfD. Und das funktioniert eben nicht, weil er eben nicht die AfD so angeht wie die Grünen oder die Linken. Und der Dobrindt und andere stellen sich jetzt hin, als wäre irgendwas schon bewiesen. Und das ist es eben nicht. Und ich muss auch sagen, beim Daniel Günther, ich bin total seiner Meinung, aber er ist nun mal in einer Partei mit einem Herrn Linnemann, der nicht mal vor ein paar Monaten gesagt hat, wir müssen jetzt die GEZ-Gebühren oder wie sie jetzt heißen, einfrieren, weil wir wollen nicht so, dass die GEZ, die Öffentlich-Rechtlichen sich so verhalten, wie sie sich im Moment verhalten, weil das ist ja alles links versifft. Also das ist genauso ein Angriff, das ist tatsächlich ein Angriff auf die Pressefreiheit gewesen. Das ist
Das ist ein
tatsächlich ein
Angriff,
Angriff.
ja, das ist ein Angriff, dass nochmal die Äußerung von Lindemann zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk war völlig Panne. Aber ich sage das mal so salopp, Sie merken, ich bin noch im Fußballslang.
Alles
Ich,
gut, ich finde
die
es auch
war, die
dran.
war, die war völlig, die war völlig daneben. Da sind wir ja einer Meinung, aber ich trenne immer oder ich versuche zu trennen. Es geht ja eigentlich darum, dass eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft beisammenbleiben muss.
Ja.
Ja? Wir müssen beisammenbleiben. Wir müssen uns noch streiten können. Wir müssen insbesondere über unterschiedliche Wege zur Lösung von Herausforderungen reden können. Das Grundproblem ist, dass diese Gemeinschaft, diese Basis kaputt gemacht wird. Und die soll auch kaputt gemacht werden. Das Playbook der AfD ist uns bekannt. Ja? Nur deshalb, das ist der einzige Grund, sage ich, in dem Augenblick, wenn von der linken Mitte, ja, wenn ich von der linken Partei rede, von der linken Mitte, Leute auf eine Ebene geschoben werden, wo sie nicht hingehören, ja, wo sie nicht hingehören. Ich kann über vieles streiten und sagen, ich bin anderer Meinung als der. Aber wenn ich den damit zu den Antidemokraten tue, dann vertiefe ich den Graben und ich mache es schwierig, noch im Gespräch zu bleiben. Und das ist das Grundproblem.
Ja, aber dann
Ja?
muss doch der Dobrindt und der Merz und so weiter doch mal anfangen, ordentlich sich zu verhalten. Warum war, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, die Linke und die Grünen haben jetzt in der Regierung Merz mehrmals bewiesen, dass sie nicht nachtragend sind. Sie haben das Sondervermögen ermöglicht, sie haben überhaupt die Wahl zum Merz ermöglicht, sie haben jetzt auch im Rentenstreit irgendwie sich
Ja.
gut verhalten, und ich bin der festen Überzeugung, hätte Heidi Reicheneck nicht gesagt, sie enthalten sich der Wahl, dann wäre Merz mit seiner Rente gescheitert. Und trotzdem geht das Bashing von der konservativen
Aber
Seite weiter,
nee,
und
es
ich
basht doch keiner.
persönlich.
Wer basht sie denn? Wer, also nochmal, wer, also.
Linksterrorismus ist in Deutschland
Halt,
zurück.
halt, halt,
Wir
halt,
müssen
halt,
über
halt,
ein
halt, 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 halt,
Antifa-Verbot
halt, halt,
sprechen.
halt. Keiner hat in dem Augenblick, ja, wo nach diesem Attentat in Berlin, ja, können Sie ja auf den Begriff Attentat in Berlin auf die Stromversorgung einigen, hat keiner gesagt, das waren SPD, FDP und Linke und Grüne. Das hat keiner gesagt. Was sehr schnell gesagt wurde, und auch dazu tendierte ich, war, nach dem Bekennerschreiben zu sagen, das scheint eine linksextremistische Organisation zu sein. Nun sind ja, ich sage das nur mal, nun sind ja nicht die liberalen oder die demokratischen linken Kräfte Linksextremisten. Ich bin ja auch kein Rechtsextremist, ja? Das heißt, in dem Augenblick, wo ich jemandem den Vorwurf mache, oh, also aber ein interessanter Stuhl, rot, schwarz-weiß gestreift, gefällt mir. So,
Guck, jetzt komm her. Ist gut. Komm her. Ah, komm her. Entschuldigung.
also, gehen wir mal in die Historie, wenn jemand sagt, dass die Rote Armee-Fraktion eine linksextremistische Terrororganisation war, dann sagte er damals nicht damit, dass die damalige, die sich ja in der SPD sammelte, wir hatten ja noch nicht diese Abspaltung, dass damit die SPD eine linksextreme Partei ist. Und wenn jemand mir sagt, die AfD, das sind Rechtsextrem. Einen Moment mal eben. Da bin ich wieder. So wie Sie Ihren Sohn reinlassen mussten, musste ich einem Freund seine Brille und sein Handy, was er vergessen hatte, aushändigen. Also, wenn jemand von Ihnen sagt, die AfD ist rechtsextrem
Ja.
oder Medien wie News und teilweise inzwischen ja, auch offen, der Springer-Konzern oder Apollo oder sonst was sind Rechtsextreme. dann fühle ich mich davon nicht betroffen, weil ich bin das nicht. Und wenn jemand sagt, Gewalt ist linksextreme Gewalt oder eine linksextreme Gruppe, dann sage ich nicht per se, Gewalt ist links. Das ist ein großer Unterschied. Und da kommen wir nämlich genau zu der Frage der genauen Adressierung. Ich bin sofort fertig. Ein Satz noch. Auch ich bin inzwischen skeptisch. Hab das ja auch deutlich offen gesagt. Was diese Adressierung an linksextremistischen Terror angeht. Weil ich glaube, dass hier Länder mit uns ihr Spiel spielen. Ja?
Ja.
Russland.
Ja.
So. Dann sage ich, ich will wissen, wer war es. Ich will es genau wissen. Ich will gar nichts ausschließen, ich will es genau wissen. Aber wenn Leute dabei sind, die sagen, das ist jetzt linksextremer Terror gewesen, dann sind das erstmal keine Leute, die gesagt haben, SPD, Grüne oder die Linke sind extremistische Parteien. Das ist ein Unterschied.
Da wurde aber durchaus gesagt, nachdem die Linke sich schon sehr gesagt hat, was auch immer, das ist nicht links und sich davon distanziert hat, wurde trotzdem auf die Linke eben eingedroschen. Und ganz ehrlich, wenn ich mich als Progressive sozusagen oute, kriege ich so oft, ja, aber der Linksextremismus und die Antifa ist so böse und die machen Anschläge und die Hammergruppe und die Vulkangruppe. Leute, die ich über, also ich bin progressiv, ich kannte die Vulkangruppe nicht, bevor jetzt die durch die Medien gegangen ist. Die Hammergruppe hat mir jetzt auch nichts gesagt, die mir jetzt irgendwie vorgeworfen wird, dass ich dafür sympathisiere. Aber das ist es ja genau. Die Linken werden in einen Topf geworfen, selbst Mitte links wird in den Topf geworfen, während niemand ja auf die Idee käme, wenn morgen ein Asylantenwohnheim brennt, dass man sagt, das, liebe CDU, das sind eure Leute.
Also das ist übrigens richtig, das sagt keiner. Aber genauso, ich kenne keinen einzigen, der übrigens interessanterweise ist Vulkan für mich immer eine Werft gewesen, um dieses Mal große Auseinandersetzungen wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten haben. Ich habe die als Terrorgruppe auch erst vor anderthalb Wochen wahrgenommen.
Wissen Sie eigentlich ganz interessant? Es gibt übrigens auch die Vulkan-Files.
Sehen Sie mal.
Und die Vulkan-Files sind vom Spiegel geleakte Files, die so heißen, weil eine Firma, die eine IT-Firma, die Vulkan heißt, einen Plan für Desinformationskampagnen für super. Deutschland aus Russland entworfen hat.
Ja, super, aber sehen Sie mal, da kommen wir doch genau Vulkan. Ja, aber wissen Sie, ich verschließe mich vor den schnellen Gewissheiten. Sie werden gar nicht glauben, ich hatte in den letzten zwei Tagen mehrere Diskussionen über Daniel Günther.
Ja.
Und alle Leute waren sich völlig gewiss, was er ja da gesagt hat. Und ich habe immer wieder das Gleiche gesagt. Hört es euch doch an. Ja, das kann man nachhören.
Ja.
Also so, das heißt, all die Gewissheiten, die andere daraus machen, die muss ich mir nicht zu eigen machen. Ich kann ja recherchieren, ich kann ja gegen, das ist übrigens das, was auch Günther fordert. Guckt euch mal Zweitmeinungen an. Guckt euch mal an, was andere sagen. Und ich glaube, so wie ich auf der vermeintlich rechten Seite diese Diskussion geführt habe, heute noch beim Frühstück, wo ich dann auch gesagt habe, jetzt gucken wir uns das doch mal zusammen an. Und alles das, was die Bild geschrieben hat, stimmt natürlich so nicht. Ja, welch Wunder. Mhm. Genauso gilt das für viele andere Dinge auch. Und ich bleibe dabei, wenn Leute der Meinung sind, es war linksextremer Terror, dann bin ich der Meinung, ich möchte, und das wird auch passieren, dass jetzt die Unterführung der Bundesanwaltschaft und nicht der Generalstaatsanwaltschaft Berlin unter der Führung der Bundesanwaltschaft das ermittelt wird und dass wir nachher wissen, was steckt da wirklich hinter.
Das ist das eine, was ich finde, was passieren muss. Und zwar muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn dann rauskommt, dass es andere waren, dann fände ich es aber auch ganz wichtig, dass ein Herr Dobrindt und ein Bürgermeister von Berlin und die ganzen, die jetzt brüllen, na, Linksterrorismus, dass sie sich offen entschuldigen.
Ja,
und zweitens, was bei dieser Diskussion gerade viel zu kurz kommt, weil es nur noch um den Linksextremismus geht, wie wahnsinnig fragil deutschlandweit unsere Infrastruktur ist. Und wie wahnsinnig einfach offensichtlich die anzugreifen ist.
Also wissen Sie, ja, ist gut, aber bin ich ja in Teilen bei Ihnen. Aber wissen Sie, was mir inzwischen, das mag am Alter liegen, wissen Sie, was mir inzwischen am meisten auf die Nerven geht, fast noch mehr als die Schreihälse, fast. Ja, obwohl die machen das gerne. Das ist dieses Schlechtreden, dieses Problem herbeireden, dieses, dass man, ich hab letzten Mittwoch, ich habe mal einmal die Woche Italienisch und ich mache das mit einem 86-jährigen Italiener. Der kommt aus Bologna, der lebt aber schon lange in Deutschland, ein sehr gebildeter Mann. Und er sagte, irgendwie kamen wir da auch drauf, wir haben das dann mehr auf Italienisch-Deutsch gemacht, immer so wechselnd. Und er sagte dann, was ihn am meisten auf die Nerven ginge an Deutschland, sei das Gejammer der Deutschen. Die Deutschen seien ein Volk der Jammerer. Er sagt auch, die Italiener sehen vieles nicht immer positiv und schlecht, aber dann ist es auch wieder vergessen. Und in Deutschland ist es so, egal wo ich hinkomme, wir sind umgeben von größten Problemen. Die Welt geht unter. Und dann gucke ich mal so auf Ihren schönen Stuhl oder ich gucke mal hier so in meine Lebensumgebung. Ich gucke und ich bewege mich ja nun viel in der Öffentlichkeit. Ich kenne viele Menschen unterschiedlichster Schichten und Kategorien, mit denen ich zu tun habe. Und ich sage bei allen, grundsätzlich geht's denen recht gut. Grundsätzlich. Ja, das könnte aber und dann da und dann da. Leute, ich finde das alles nicht so schlimm. Und je mehr ich Probleme beschreibe, desto mehr kann ich natürlich auch schreien, alle unfähig, dann muss alles geändert werden, alles ganz schlimm und.
Also ich finde, ja, Sie und ich, wir gehören zur Mittelschicht, uns geht's gut. Aber wenn ich jetzt höre, dass wir in Deutschland 1 Million Obdachlose haben, Höchststand, wenn ich höre, dass ein Drittel der Kunden bei den Tafeln Kinder sind, wenn ich solche Sachen höre, wenn ich höre auch im Umfeld, dass eben eine kaputte Waschmaschine eine Katastrophe ist,
Die Wahrnehmung.
Dass Rentner Flaschen sammeln und jetzt dieser Fall von dem Rentner, der dann seine 67 Euro als Einnahme tatsächlich angegeben hat und dann das Amt ihn das wieder abgezogen hat und er gesagt hat, er hat Flaschen gesammelt, weil seine Rente, das vom Amt, die nicht reicht für seine Medikamente. Dass solche Sachen passieren oder jetzt eben in Starnberg eben diese Familie, die nachts aus dem Bett geholt wird und die Alleinerziehende mit ihren Kindern, die jetzt in Nigeria sitzt, die Mutter hat mittlerweile Malaria und die beiden Kinder sind praktisch auf sich alleine gestellt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es schon viele, viele Einzelschicksale und eine ganze große Menge von Menschen, denen es eben nicht mehr gut geht. Und das sehen wir in unserer Bubble nicht, Das ist auch
Und somit.
richtig, aber es gibt sie. Und wenn ich eben auch höre, dass seit den 80ern die Wirtschaft um 100% gewachsen ist und nur die Löhne um 50% gestiegen sind und heute eben schon eben die Kaufkraft wesentlich weniger ist als eben vor 40 Jahren oder vor 20 Jahren und die Leute tatsächlich alle ein Stück weit Angst haben vor Altersarmut oder sehr viele Angst haben vor Altersarmut. Solche Leute, die normale Jobs haben, die gut verdienen, die lange arbeiten, die genau sehen auf der Abrechnung, oh, das wird aber knapp und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Oder eben, dass Pflegestufe 1 abgeschafft werden soll.
Ja.
Und. Also da gibt es schon. Mir geht es hervorragend. Mir geht es hervorragend. Ich habe keine Probleme. Tatsächlich. Ich habe Herausforderungen im Leben, aber ich habe keine Probleme. Und das ist mein Luxus, warum ich mich dafür einsetze. Weil wenn ich nämlich danach schauen muss, wie ich meine Miete zusammenbekomme, dass ich irgendwie genügend Geld für die
Mein liebes
Winterklamotten meiner
Schwein,
Kinder zusammenbekomme,
sehen
habe ich
Sie.
nicht die Vakanzen, mich für andere einzusetzen.
Und Sie beschreiben doch gerade das perfekt. Deutschland ist am Ende. Das beschreiben Sie gerade. Sie
Nein, ich
beschreiben
glaube,
gerade,
dass es
Sie
eine, dass
beschreiben
es
eine, Sie beschreiben eine Gesellschaft, die überbordet von Problemen, die überbordet von Armut, die überbordet von mangelnder sozialer Daseinsvorsorge und. Und ich sage nur, mehr habe ich gar nicht gesagt, das betrifft teilweise Gruppen und da muss man auch was dran tun, aber das ist eine kleine Minderheit.
Das glaube ich
Und
eben
da,
nicht.
ja,
Ich glaube,
sehen wir
die
glauben.
Minderheit ist mittlerweile denen, denen es gut geht. Ich glaube mittlerweile, dass es die meisten haben Angst. Und das mag jetzt tatsächlich auch teilweise eine gefühlte Angst sein, weil es im Moment noch geht, aber eben die Angst vor der Zukunft, vor der Rente, vor
Ja,
dem, was da kommt.
aber nehmen Sie
Aber
doch mal, nehmen Sie, ja, das ist doch ein super Beispiel. Ich finde die
eben.
Rente, ich find die Rente ist ein super Beispiel. Ja, weil ich glaube, dass die Abstimmung im Bundestag für die Rente, die man da mit den Haltelinien und der Verlängerung der Haltelinie beschlossen hat, ein Schlag ins Gesicht der jungen Generation war. Ich glaube, die junge Union, die junge Gruppe der CDU hatte völlig recht. Punkt 1.
Das
Punkt
glaube ich
2.
übrigens nicht.
Punkt 2. Das hat einen Grund. Es ist so einfach zu berechnen. Wir werden immer älter. Ja, wir werden immer älter. Wir arbeiten von unserer Gesamtlebenszeit immer weniger. Wir haben einen demografischen Wandel. Immer weniger müssen für die Alten bezahlen, die immer länger kassieren. Wenn ich das erkenne, rein rechnerisch, bedeutet das in meinen Augen zwei. Bei einem bin ich anderer Auffassung als Sie. Das zeigt, dass ich so Mitte bin. Ja, das können Sie jetzt erkennen. Und beim anderen bin ich wahrscheinlich eher der Auffassung wie Sie. Ich glaube zum Beispiel, dass eine seriöse Rentenpolitik bedeutet, dass man jetzt bitte nicht über Dachdecker reden. Ja, wir reden mal über den Durchschnittsdeutschen, dass der Durchschnittsdeutsche länger arbeiten kann. Der kann auch bis 68 oder 70 arbeiten. Punkt 1.
Kriegt er
Punkt
denn da
2,
überhaupt noch einen
Punkt
Job?
2, danach dürfen Sie, danach dürfen Sie, ist nur ein Punkt. Genauso bin ich aber auch der Auffassung, dass wir darüber nachdenken müssen, wer eigentlich die Sozialleistungen bezahlt. Muss das der Faktor Arbeit sein oder muss das auch der Faktor Vermögen sein? Da bin ich dann eher bei Ihnen. Ja, deshalb bin ich ja so ein Mittetyp. Ja, ich bin auf der einen so. Und ich glaube, diese Diskussion haben wir nicht ehrlich geführt. Wir sind alle betroffen. Wir kennen alle die arme alte Roma und wir kennen alle vor allen Dingen den Dachdecker, für den es unzumutbar ist, mit 70 noch übers Dach zu laufen, was übrigens keiner fordert. Ja, und Ich glaube, da können Sie das gut dran sehen, wie wir Diskussionen in dieser Gesellschaft führen, nämlich nicht ehrlich. Ja, jeder kommt mit seinen Standards, dann kommen die einen mit ihren Standards und dann kommen die anderen mit ihren Standards. Nur weiter kommen wir nicht.
So, dann
Jetzt bin
habe ich
ich fertig.
jetzt sind Sie fertig. Dann habe ich eine Frage. Wenn die Wirtschaft seit den 80er Jahren gewachsen ist um 100%, warum sind die Löhne nur um 50% gesteigert?
Ja, wir werden sie,
Wo ist das Geld
ich
hingekommen?
kenne dieses Rechenexempel des
Ja,
Soziologen, was der bei Markus Lanz
aber
aufgestellt
wo
hat.
ist denn
Ich
das
habe
Geld
ja,
gelandet? Wo ist es denn
es
gelandet?
ist ja nochmal, das ist ja alles okay. Wir können auch darüber reden, dass heute Vermögen nicht mehr durch Arbeit, sondern durch
Ja,
Maschinen
aber das
erwirtschaftet
ist doch
wird.
der
Alles
Punkt.
ist doch, es ist doch
Aber das
okay,
ist
aber
doch
es hilft
genau
uns
der
doch
Punkt,
nicht.
den wir haben, dass wir zwar weniger Menschen haben, die einzahlen, aber produktiver sind und mehr Wertschöpfung erarbeiten, aber
Ja,
das
aber
Geld
was
nicht
habe ich
bei
denn
den
eben
Leuten landet,
gesagt?
sondern woanders. Da
Was habe
gibt
ich
es
denn
ein.
eben gesagt? Was habe
Ja,
ich denn
und
eben
wir müssen
gesagt?
doch an diesen Topf ran.
Was habe ich denn eben gesagt? Ich habe eben gesagt, die Menschen müssen länger arbeiten, ja, und habe auf der anderen Seite gesagt, wir müssen an andere Töpfe ran. Also ich habe
Und,
doch gleiche
nein, aber
gesagt
die
wie
Löhne müssen steigen. Die Löhne müssen
Ihnen.
steigen. Und es kann nicht sein, dass
Ja,
sich alle Gruppen, die eben gut verdienen, in ihre eigenen Töpfe einzahlen. Es kann nicht sein, dass ein Wirtschaftsprüfer, ein Anwalt, ein Arzt, all diese Gruppen sich aus dieser
Hallo, hallo, hallo,
Solidarität,
hallo. Sie
ja.
wissen in dem Augenblick, wo es um einen selbst geht, ne? Also, oh, Anwalt. Ja, wir haben unser Versorgungswerk. Müsste man übrigens mal drüber nachdenken, muss man mal drüber nachdenken, warum die Versorgungswerke besser funktionieren als die Rente. Da gibt es einen Arzt, das hat einen Grund. Ja,
Ja,
das hat.
aber auch da muss man doch sagen, warum ziehen sich diese Gruppen aus der Solidarität raus?
Warum ziehe ich mich denn aus der Solidarität
Ja, Sie
raus?
persönlich nicht.
Ich zahle doch ganz normal in ein Versorgungswerk ein,
Aber
ja,
nicht
und
ich.
ziehe mich, nein, ich ziehe mich aus keiner Solidarität raus, weil ich von der Rentenversicherung auch kein Geld haben will. So, ich bin aus gar nichts raus. Im Übrigen bin ich jenseits der Altersgrenze und arbeite immer noch.
Aber trotzdem muss man doch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Krankenschwester die Möglichkeit hätte, auch aus dieser Rentengeschichte rauszugehen, sondern in ein eigenes Versorgungswerk, zum Beispiel mit den Ärzten reinzugehen, die würde das auch machen.
Ja, ich
Die
finde,
kann nur nicht.
ich bin zum Beispiel, ich bin, ja, das hat aber gesetzgeberische Gründe. Wir haben uns irgendwann für ein bestimmtes Rentensystem entschieden, was auch einiges für sich hat. Und jetzt muss man darüber nachdenken. Das sind ja genau die Denkansätze, die es gibt, ne? Also wie zum Beispiel Norwegen das macht, mit seinem Staatsfonds, ne? Wo also im Prinzip die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe etc. pp. Reinfließen, ja? Und dann agieren die auf den Märkten und werden immer größer und größer und erfolgreicher. Das sind ja genau die Vorschläge, die es gibt.
Ja.
Einen Deutschlandfonds zu machen. Es gab den völlig verdaddelten Vorschlag mit der Rürup-Rente, nee, mit der Riester-Rente, der deshalb verdaddelt ist, weil da vor allen Dingen Versicherungsleute ihr Geld mit verdient haben. Ich glaube, wenn man, und da kommen wir ja zu dem Punkt, wenn man eine vernünftige demokratische Diskussion führt und auch mal Glaubenssätze außen vor lässt oder ließe, dann kommt man ja vielleicht auch zu Lösungen. Und da muss ich jetzt gar nicht über die Symbole reden, ja, weder über den Dachdecker noch über die Krankenschwester noch über den Chefarzt oder den reichen Anwalt. Ich muss da gar nicht drüber reden. Ich muss erst mal darüber reden, wie kann ich das Ganze so darstellen, dass Leute im Alter sichere Bezüge haben und dass diese Bezüge auch noch so bezahlt werden können, dass die Leute davor ein Leben haben, denn sie vernünftig konsumieren können. Das ist ja das
Eben.
Nächste. Ich habe ja höhere Löhne, habe ich gar nichts gegen. Nur man muss sich auch klar machen, höhere Löhne bedeuten vor allen Dingen auch höhere Preise. Ja, die kommen ja auch wieder beim Konsumenten an.
Das ist
Das
richtig, aber auch ein höherer Lohn und mehr Geld in der Tasche von den Leuten bedeutet auch mehr Konsum, weil jemand, wenn das Geld immer nur in die Taschen der Reichen wandert, die haben ja keinen Grund, so viel davon auszugeben. Die legen das halt an, die machen das in Aktiendepots. Wenn aber meine Freundin mit 3 Kindern und Alleinerziehende mehr Geld in der Tasche hat, 100 Euro, dann gibt die das sofort aus, weil sie nämlich gar keine andere Wahl hat. Weil
Ja.
sie kann ja gar nicht sparen. Sie lebt ja eh schon von der Hand in den Mund.
Ja, das ist wieder so, ja, Hand in den Mund und schon wieder
Das
da
ist
und
so.
Zeug
Das, ja, nein,
in.
das ist tatsächlich so.
Also,
Das ist tatsächlich so.
ich tu, ich
Mittlerweile
tu.
haben wir ganz viele, die sich vermeintlich der Mittelschicht zugehörig fühlen, weil sie einen Vollzeitjob haben, weil sie gutes Geld verdienen, die aber weit mehr als die Hälfte ihres Einkommens eben in Miete
Ja.
investieren und eben die Lebensmittel so hoch sind, dass man praktisch sich nichts
Aber
zurücklegen kann.
Sie
Und dann
sind.
ist Winter, dann haben 3 Kinder neue Winterstiefel, neue Winterjacken und selbst wenn man sie Secondhand kauft, ist es ein Wahnsinn.
Willkommen im Katastrophendeutschland. Ich
Nein,
habe.
das ist Realität. Das ist für viele Menschen Realität und das ist
Ja.
tatsächlich
Aber
Katastrophendeutschland.
ich habe, Sie müssen einfach Folgendes sehen. Ich habe, wenn, nehmen Sie mal die Immobilien. Ich komme jetzt zum nächsten, weg von den Renten. Kommen Sie mit den Mieten. Auch da haben wir ein Grundproblem, was vor 10 Jahren entstanden ist. Vor 10 Jahren, nicht weil irgendjemand böse war, politisch. Ja? So, wir hatten Niedrigzinsen. Diese Niedrigzinsen führten dazu, dass es eine starke Bautätigkeit gab, weil die höheren Baukosten dadurch aufgefangen wurden. Sie konnten also bauen, das galt jetzt nicht nur fürs Eigenheim, ja, das galt also ganz normal auch für Leute, die Miethäuser bauen. Um ein Miethaus bauen zu können, Mietraum zur Verfügung zu stellen, muss ich was erwirtschaften. Sonst bringt das nichts, sonst
Ja.
kann ich das nicht. So. Dann passierte Folgendes. Als erstes gingen die Zinsen hoch. Damit wurden Häuser oder überhaupt Bautätigkeit nicht mehr erschwinglich. Wir haben hier in der Stadt 3 große Baugebiete, die von der Stadt ausgewiesen wurden, wo wir genau das vorhatten, vor ein paar Jahren. Da können jetzt Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und gebaut werden. Diese 3 Gebiete liegen da aber, und was passiert? Nichts, weil die Bautätigkeit zum Erliegen gekommen ist. Jetzt muss ich mich fragen, woran liegt das? Das ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt sage, ich gebe irgendjemandem mehr Lohn. Da geht es ja darum, dass ich darüber nachdenken muss, warum ist das teurer geworden? Und A2, wie kann ich das ändern? Wo habe ich da einen Einfluss drauf als Staat? Ja, und das ist für mich Politik, indem ich darüber nachdenke.
Ja.
Aber einfach etwas zu beklagen und zu bejammern, wo ich keinen Einfluss, wo ich dann tue, als würde einfach die Erhöhung von Löhnen, die ja auch wieder jemand bezahlen muss. Ja, wenn
Das
ich der
ist
Krankenschwester, wenn ich gönne der Krankenschwester, ich bin der Meinung, die verdienen zu wenig, bin ich bei Ihnen. Aber wer bezahlt das? Doch wieder wir. Das bezahlen doch wieder die
ja,
Sozialversicherungssysteme.
genau, aber das ist doch das Problem. Also wir haben Unternehmen, die bezahlen schlechte Gehälter, beispielsweise auch bei diesen, wir können ja mal mit den Aufstockern anfangen, irgendwie die weit unter Mindestlohn verdienen. Und dann, wo wir alle subventionieren, indem sie aufstocken und davon eben das Unternehmen dann lebt. Also ich meine, das bezahlen wir auch. Der darf dann ein Unternehmen günstig die Leute eben im Prinzip, dass jemand 40 Stunden die Woche arbeitet und sein Leben eben unterhalb der Armutsgrenze lebt. Das ist sowas. Aber wir können ja auch darüber reden, dass eben Unternehmen ja wahnsinnige Gewinne einfahren und Dividenden ausschütten und trotzdem ihre Mitarbeiter halt schlecht
Sehen
bezahlen.
Sie, ich
Das
finde
heißt
das
ja
Ding,
ganz
dass man.
einfach, dass das Geld durchaus da ist.
Ich find das schön, dass wir heute auch mal unsere Unterschiede rausarbeiten. Ja, sonst denken ja immer alle, wir würden ja eh alle gleich denken. Auch da, ja, muss man doch einfach Folgendes sehen. Nehmen Sie mal die Dividenden und nehmen Sie die Aktionäre. Wir haben das Bild, wenn wir darüber reden. Wir reden über die Happy Few's, die in Gstaad und St. Moritz jetzt gerade Skifahren sind und die nicht hinwissen mit ihrer Kohle wohin. Was passiert eigentlich wirklich mit Aktienerträgen und Dividenden? Wem fließen die auch zum großen Teil zu? Zum Beispiel Pensionsfonds. Ja? Wenn wir also darüber reden, eben norwegischer Staatsfonds, der Gelder anlegt weltweit und die Dividenden, alles das, was kommt, natürlich als Ertrag einsetzt, um davon wieder Sozialleistungen zu bezahlen.
Aber das ist doch jetzt Quatsch,
Nee, das ist kein
dass der
Quatsch.
deutsche
Ja.
BMW-Bandarbeiter irgendwie, der erwirtschaftet jetzt, dass Norwegen in dem
Bei
BMW
BMW,
investiert,
BMW.
damit die dort Renten haben.
BMW, wir müssen, nein,
Beispielsweise.
nein, Sie verkürzen gerade. Ich habe was anderes gesagt. Ich habe gesagt, Kapitalerträge, also Erträge aus Aktienvermögen, werden vor allen Dingen nicht von den paar Privaten, die ein paar Aktien haben, genutzt, sondern die werden vor allen Dingen, wenn Sie mal zur Börse gucken, wer legt da eigentlich im großen Stil an? Ja? Da legen im großen Stil vor allen Dingen Pensionsfonds an, Versorgungswerke, über die wir eben sprechen, deren Geld erwirtschaften die an der Börse. Das fließt dann wieder. Ja, es ist nun mal leider so,
Also die
das fließt.
Großaktionäre jetzt von den großen
Sie sind wieder bei den
Automobilunternehmen, die
Großen.
kann man ja nachlesen, ne?
Ja, aber Sie sind doch wieder bei den Großen. Sie sind doch wieder in St. Moritz. Da bin
Ne,
ich
ja,
aber gerade
natürlich bin
gar
ich
nicht.
da. Natürlich bin
Ich.
ich da. Frau Klatten, beispielsweise ist ja so jemand.
Ja, ich bin
Warum
übrigens,
ist denn das Vermögen
wir
von den
sind.
Milliardären so gewachsen und das Vermögen von den normalen Menschen immer mehr geschrumpft?
Ja, wir sind, wir
Warum
werden
haben
aber
wir denn
schon.
die niedrigste Eigentumsquote
Ja.
in Europa?
Gibt es andere Gründe für. Aber ich will mal Folgendes sagen. Ja, daran sehen Sie, wie sehr ich mich schon bewegt habe. Ich sage ja, wenn wir über diese Fragen nachdenken, dann müssen wir ergebnisoffen darüber nachdenken. Dann müssen wir auch darüber nachdenken, was ist. Und wir warten ja alle auf das Urteil aus Karlsruhe. Was ist mit der Erbschaftssteuer? Wir müssen auch über Steuern nachdenken. Wir müssen auch darüber nachdenken, was besteuert wird. Das ist alles in Ordnung. Aber zu glauben, dass wenn man Frau Klatten in die Tasche griffe, ja, wo ich kein Problem mit habe, tun Sie das. Aber wenn man glaubt, dass man damit die sozialpolitischen Probleme und die finanzpolitischen Probleme in Anführungszeichen, wie gesagt, so schlimm ist das alles nicht, ja, dass man die damit lösen könnte, dann springt man sehr kurz. Ich befürchte, zu kurz.
Also ich persönlich finde eine Durchschnittsrente von 1.400 € in Deutschland schon schlimm. Finde ich schon schlimm. Und ich bin total bei Ihnen, dass man über viele Dinge nachdenken muss. Und ich glaube auch, dass vieles Geld versickert in ineffizienter Verwaltung und ineffizienten Vorgängen. Das glaube ich auch. Aber trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass eine Gleichbehandlung tatsächlich von allen Menschen schon einige Probleme lösen würde. Gleiche Steuer für alle Menschen, gleiche Erbschaftssteuer für alle Menschen in einen Topf einzahlen,
Das finde ich
natürlich
ja, das finde ich ja
Kapitalerträge.
spannend. Sie kommen mit der Flattex.
Natürlich.
kommen mit der Flattex
natürlich.
In dem
also,
Unsozialsten,
was es gibt. Nein, stopp, stopp, stopp. Ich bin nicht für die Flattex, für alle, dass alle gleichen Prozent abgibt. Ich bin dafür, dass das Steuerrecht für alle gleich gilt und nicht nur für die, die sich nicht rauskaufen können.
Ja, sie können sich nicht
Ich bin
rauskaufen.
Nicht dafür, dass Reiche 100 Milliarden Euro pro Jahr am Fiskus vorbeischleusen können.
Also ich mache ja auch Steuerrecht. Ja? Ich mache neben Insolvenzrecht Steuerrecht. Ich könnte Ihnen jetzt viel über Subventionen sagen, weil ich mich viel mit einer eigentlich mit 4 Subventionen beschäftigt habe. Könnte ich Ihnen wirklich was zu erzählen? Subventionen, die überhaupt keinen Sinn mehr machen, die aber trotzdem schön genutzt werden. Seit vielen, vielen Jahren.
Ja, ja, wir haben auch ein Subventionsproblem, bin ich total bei Ihnen.
Ich rede noch nicht mal über die bekannten Subventionen. Es sind völlig unbekannte Subventionen. Also, wenn Sie einem Arbeitnehmer, ja, als Arbeitgeber, einem Arbeitnehmer 50 Euro im Monat geben für die Internetnutzung, dann können Sie das pauschal versteuern und das ist sozialversicherungsfrei. Mhm. Punkt 1. Punkt 2 ist, das ist eine Subvention gewesen aus der Schröder-Zeit, weil man die Befürchtung hatte, dass Deutschland nicht schnell genug den Anschluss ans Internet bekommt. Mhm. Also wollte man ein bestimmtes Verhalten fördern, damit die Deutschen das Internet nutzen. Wir alle, die wir heute über die Straße gehen, wissen, jeder nutzt das Internet, wir ja auch hier gerade. Diese Subvention ist völlig heute überflüssig. Die ist aber immer noch da. Und so könnte ich Ihnen auch noch ein paar andere nennen. Ja, und ich will damit nur sagen, auch beim Steuerrecht, es ist nicht damit getan zu sagen, da kaufen sich alle frei. Nee, so ist das gar nicht. Das Problem ist, und da können wir gerne drüber reden, wenn wir, und das ist das Standardargument der Konservativen, was ich falsch finde. Ja, wir reden über Erbschaftssteuer. Und dann ist das Standardargument, was kommt, wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Firmen, die Familienfirmen, der Mittelstand, die tragende Säule, ja, dass die ja als Personenfirmen organisiert sind und wenn ich die vermache, ja, in dem Augenblick fällt direkt die Steuer an und die führt dazu, dass die Firmen vor die Wand fahren. Das kann man relativ schnell ändern, indem man nämlich ein eigenes Unternehmenssteuerrecht auch für diese Firmen schafft. Angekündigt ist das seit langer, langer Zeit. Betrieben wird das vor allen Dingen auch in der jetzigen Koalition von der CDU-CSU. Es ist wahnsinnig schwer, das umzusetzen. Ich will damit nur klar machen, Sie müssen auch mal Wege frei machen und sich dafür vielleicht von lieben Gewohnheiten verabschieden. Mehr sage ich.
Ja, aber das jetzige eben, dieses Recht wird ja eben auch von Leuten genutzt, in die eben einfach Aktienvermögen erben. Ne? Und das ist ja, und dass dort keine Erbschaftssteuer bezahlt werden muss.
Bin ich dabei. Wir brauchen es. Das ist doch genau das, was ich sage.
Ja, aber da müssen wir ja auch dann mal offen drüber reden.
Ja, aber nochmal. Sie können ja nicht unterschiedliche Sachverhalte. Also, Sie gehen hin und sagen, ich besteuere ein Erbe mit dem Prozentsatz X. Ja. Dann gibt es Freibeträge. Ja. Die kennen wir alle. So können wir unsere Familienimmobilien vererben. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, was ist mit gewissen Erbschaften, die anfallen, die in einem Komplex stehen, wie zum Beispiel Unternehmen oder. Ich habe doch gar nichts dagegen, Frau Klatten, Kohle abzunehmen, wenn die erbt. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, das ist das Mindeste, was die zu tun hat.
Ja, Es ist ja leistungsloses Einkommen, ne? Es hat ja mit einer Leistungsgesellschaft gar nichts zu tun.
Ja, das, ich will gar nicht moralisch werden. Ich bin der Meinung, so, die kriegt jetzt eine Milliarde von Mama und Papa. Und da soll die, weil sie mal ein bisschen von abgeben. Ja, da bin ich doch bei Ihnen. Ja. Da gibt es keinen Gegensatz. Nur, wir müssen dann überlegen, wie wir da hinkommen. Und dann dürfen wir nicht an gewissen Punkten zumachen, weil wir sagen, wir wollen nur das Vermögen. Wir wollen nur dies und wir wollen nur das. Ich habe das immer gesagt beim Thema Grundsicherung. Auch so ein Thema, ja, wo ich gesagt habe, löst die Sachen alle zusammen. Ja. Da muss jeder was von seinem Glauben abgeben und ihr schafft eine große Lösung.
Aber
und was
Sie
haben wir?
Ja,
eine Kommission.
Ja. Aber Sie haben ja jetzt auch neulich, gerade eben gesagt, wir müssen alle vielleicht mehr arbeiten.
Ja.
Ja. Nur.
Habe ich kein Problem mit.
Ich kann auch noch mit 70 gescheit hafeln. Damit habe ich überhaupt kein Problem.
Nee, will ich auch keinem vorwerfen.
Aber,
das glaube ich auch nicht.
Wir wissen doch alle, wenn jetzt jemand mit 60 oder mit 55 oder so seinen Job verliert, findet der denn überhaupt noch einen?
Also, das ist auch so ein...
Ja, wir können uns die Zahlen anschauen.
Das ist auch so ein. Wissen Sie, auf der einen Seite argumentieren wir damit, dass wir dringend, und da bin ich auf der Seite bin ich auch, dass wir dringend Zuwanderung brauchen, weil wir eine Arbeitskräfteknappheit haben. Damit argumentieren wir. Ja, damit argumentieren wir für Zuwanderung. Und auf der anderen, wir wissen, dass im Jahr jedes Jahr ca. 500.000, Schätzung, 500.000 Arbeitsplätze dadurch nicht mehr besetzt sind, dass Leute in die Rente gehen. Hm. Ja? So, das heißt, wir befürchten also, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere industriellen Prozesse arbeitstechnisch aufrechtzuerhalten. 500.000, das sind die Schätzungen. Erzählt man uns schon seit Jahren. Das ist ein demografisches.
Ja, es hat sich jetzt aber auch so ein bisschen geändert, ne?
Ja, ist doch egal. Ist ein demografisches Problem.
Und da, wo wir.
Und jetzt sagen Sie mir auf der anderen Seite, aber beim Sozialen, bei der Rente, wo mir das Argument gut in den Kram passt, da sage ich, die kriegen alle keinen Job mehr.
Naja, nicht alle. Sie wahrscheinlich schon, ich wahrscheinlich auch. Aber wo wir wirklich Leute brauchen, wollen Sie jetzt einen 66-Jährigen in die Pflege schicken, dass der den 70- oder 80-Jährigen rumwuchtet? Das funktioniert ja auch wieder nicht. Das sind ja die Bereiche, wo wir Leute brauchen.
Naja, wir brauchen in ganz vielen Bereichen
Fachkräfte. Wir brauchen Fachkräfte in der Pflege, wir brauchen Fachkräfte bei der Kinderbetreuung, wir brauchen Fachkräfte dort, wo es eben auch Jobs sind, die man eben nicht so gerne macht und die gleichzeitig schlecht bezahlt werden. Also, und wenn der 55-jährige Sachbearbeiter gekündigt wird, dann wird der wahrscheinlich keinen Job finden, weil der ist teuer und dann stellt man lieber einen Jüngeren ein, der die Hälfte verdient.
Ja, aber das ist
würde
doch...
ich ja als Unternehmer wahrscheinlich ebenso machen.
Ach, sehen Sie, da bin ich natürlich als Unternehmer, der ich ja auch noch bin, das würde ich nicht tun.
Sie würden lieber jemanden mit 55 einstellen als jemanden mit 25?
Also sagen wir mal so, wenn Sie, und ich meine das jetzt ernst, wenn Sie in gewissen Bereichen sind mir die Älteren lieber, weil sie erfahrener sind, weil sie belastbarer sind. Man soll es nicht glauben. Ja, das ist so. Ja, ich könnte Ihnen jetzt meine Frau hier hinholen, dann erzählt die Ihnen mal was, die ist im dritten Bildungsweg tätig. Die kann Ihnen mal was von Belastbarkeit junger Mitarbeiter erzählen. Wenn die anstellen, ne, wenn die, wie hoch die Krankheitsraten in deren Belegschaft sind, ja, da kann ich nur mit, da schlacker ich mit den Ohren. Das passiert mir interessanterweise bei meinen älteren Mitarbeitern nie. Ja, also das heißt, so dieses generelle jünger oder älter, das ist für mich kein Kriterium. Tut mir leid, da kriegen Sie mich nicht.
Also ich habe die Erfahrung jetzt erst gerade, habe ich B24 heißt es ja jetzt, früher hieß es B5 aktuell. Das ist unser bayerischer Nachrichtenkanal, den ich ganz gerne mal im Auto höre. Und da ging es genau um dieses Thema, eben, dass die Leute länger arbeiten sollen, aber halt einfach keinen Job mehr finden. Und da wurden halt x Beispiele, aber halt eben auch von Akademikern genannt, die eben sagen, ist so. Also deswegen,
Das kann gut sein.
ja,
Ich will das auch
deswegen
gar nicht.
glaube ich eben, dass alleine nur zu sagen, wir müssen mehr arbeiten, wir müssen länger arbeiten, eben nicht die Lösung, auch nicht bei der Rente ist, sondern
Nein.
eben, es kann schon sein, dass es viele gibt, die länger arbeiten wollen oder die sich nochmal einbringen wollen. Aber es gibt halt auch genügend, die sind fertig und können eben nicht mehr, auch übrigens in Jobs wie unsere.
Ja,
Also,
ich nochmal, das ist doch alles auch gar nicht bestritten.
Und ja, und
Ich
auch
will
ein
doch.
Herr Merz hat natürlich keinen Job, den man vergleichen kann mit einem wirklich anstrengenden Job. Ne?
Also jetzt sage ich Ihnen mal was als jemand, der, glaube ich, Politik im Also das Leben eines Politikers gut kennt, würde ihn nicht absprechen, dass er es auch kennt. Ich sage Ihnen das mal. Mit denen allen, möchte ich nicht tauschen. Ich rede nur, man kann das geringschätzen, was die tun, aber deren Wochenarbeitszeit, die erreicht unsere als Selbstständige, ja auch eher in einem bestimmten Segment tätigen, locker. Also
Bestimmt,
Friedrich Merz,
bestimmt, bestimmt, bestimmt. Also nur, es ist halt auch immer so, was definiere ich denn alles als Arbeiten?
also wenn Ihr Leben damit anfängt, ich nehme nur mal das Beispiel, ich spreche jetzt mal von drei Bundestagsabgeordneten, die keine Hinterbänkler sind in unserer Fraktion. Drei, die keine Hinterbänkler sind. So, die fahren entweder meistens schon sonntagabends mit dem Zug aus ihrem Wahlkreis mit der Deutschen Bahn, das ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, sind die 5 Stunden unterwegs, sonntags. Ja? Dann kommen die nach Berlin, dann gehen die da in ihre Bude und morgens geht das dann um 8 Uhr los. Ja? Das fängt dann an mit dem Landesgruppentreffen, dann haben sie Termine, dann haben sie den Ausschuss, dann will derjenige was von ihnen. Natürlich ist das in dem Sinne keine körperliche Arbeit, aber es ist geistige Arbeit, genauso wie bei Ihnen. Und Sie wissen genauso, wie ich das auch weiß und viele andere auch, dass wenn Sie 4, 5 Stunden am Stück sich konzentrieren müssen, ziemlich fertig sind. So, das machen die jetzt, das machen die jetzt von Montagmorgens bis Freitagmittags, jeden Tag 12 Stunden. Ja, und dann gehen die abends, weil das ja jetzt auch nicht unbedingt toll ist, da alleine auf der Bude zu sitzen, gehen die in die parlamentarische Gesellschaft und trinken noch ein, zwei oder drei Weinchen. Oder, ja, so. Dann kommen sie nach
Jeder
Hause,
Mutter fällt gerade der dritte Kaffee aus der Hand vor Lachen.
dann kommen
Also,
sie
weil
nach Hause.
das ist natürlich Arbeit, klar kann man so nennen. Nur ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe drei Kinder, ich habe Zwillinge und ich habe mein Leben lang unglaublich viel gearbeitet. Ich habe lange
Wieso
in der
bestreitet doch gar
Start-up-Szene
keiner?
gearbeitet und meine Wochenarbeitszeit war von morgens am Montag um 8 und am Freitagabend um 22 Uhr und am Samstag oftmals auch noch Termine. Das heißt, ich habe durchgepowert, aber die Erschöpfung und die Kaputtheit als Mutter und dann auch noch einen Job nebenbei zu haben, das ist nicht zu vergleichen.
Nicht so
Und wenn
zocken,
ich
gut.
keine Freunde habe und deswegen mit meinen Parteikollegen dann abends noch ein Bier trinken muss,
Nee,
weil ich
das
die
hat
jetzt
mit
für
Freunden
meine
nichts zu
Freunde halte,
tun.
dann ist es keine Arbeit mehr.
Das hat mit Freunden wenig zu tun oder nicht keine Freunde zu haben. Ich war ja mit der Darstellung der Woche der Abgeordneten auch noch nicht fertig, wo Sie mir schon dazwischen gegangen sind. Ja? Ich bezweifle bei niemandem, dass Sie fleißig sind. Sie haben bezweifelt, dass Sie fleißig sind. So, dann kommen Sie nach Hause freitags. Und wenn Sie dann glauben, dass Sie dann ja ein schönes, bequemes Wochenende bei Ihrer Familie haben, viele von denen haben auch Kinder, dann läuft das ein bisschen anders ab. Ja, dann kommen die freitags nach Hause, haben die freitags abends schon zwei oder drei Termine im Wahlkreis, wo sie hin müssen, weil sie ja der Bundestagsabgeordnete sind. Am nächsten Tag,
Sind wir doch alle
Samstag,
als Ehrenamtler.
haben die sich alle ausgesucht, kommt jetzt. Wissen Sie, das Grundproblem, was wir in
Nee,
unserer
wir
Gesellschaft.
Ehrenämtler machen das ja alles freiwillig. Wir machen das ja nicht mal bezahlt.
Naja,
Wir machen das aber
die
genauso.
machen das auch unbezahlt, da kriegen sie kein Geld für. So,
Ja.
sie kriegen Geld als Abgeordneter. Ich will
Ja,
damit
aber das
nur
ist ja
sagen,
schon ordentlich. Da muss man halt
ja,
da
aber.
was für tun, dass man Abgeordneter bleibt. Und dann muss man seinen Wahlkreis. Wissen Sie, was ich gestern gemacht habe? Ich war gestern den halben Tag in Starnberg. Ich bin um 23 Uhr in Starnberg losgefahren, weil ich eine Veranstaltung moderiert habe. Für nix und dumme Nüsse, weil ich natürlich Ehrenamtler bin.
Ja,
Also,
nochmal, ich
ich
auch.
habe damit kein Mitleid, weil ich mir denke,
Es geht nicht um
alle Menschen, die
Mitleid.
sich in irgendeiner Art und Weise
Es
engagieren, machen das und das eben nebenbei.
geht nicht um Mitleid. Es geht darum, dass dieses Leben, ja, was so als erstrebenswert und faul dargestellt
Nein,
wird,
nein, nein, nicht.
dargestellt wird, in meinen Augen kein erstrebenswertes und faules Leben ist. Mehr sage ich nicht.
Ich meine
Ich
nur.
möchte mit keinem von denen tauschen. Ich bin auch der Meinung, dass ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin viel zu schlecht bezahlt ist.
Da bin
Ja,
ich
würden Sie
total
mich
bei
direkt
Ihnen.
wieder. Das
Nein, da bin ich
heißt.
bei Ihnen. Da bin ich total bei Ihnen, weil ich finde, tatsächlich, also ich finde auch, dass viele Bürgermeister in kleineren Gemeinden viel zu schlecht bezahlt werden, weil das sind keine Gehälter, von denen man eine Familie ernähren kann, insbesondere im süddeutschen Raum. Und
München.
dementsprechend hat man dann eben ganz häufig entweder Leute, die in Rente sind, die das machen, oder Leute, die eben nicht gut sind, die das machen, weil
Also ich
wenn man in
kriege.
der freien Wirtschaft damit konkurriert, wenn da jemand kommt, der irgendwie Ahnung hat, der ein Unternehmer ist, der sagt, ich bin doch nicht bescheuert. Was soll ich denn davon, wie soll man denn davon leben? Sondern Leute, die gut sind, die kosten eben. Und wenn ich eben, man sagt, es gibt doch diesen Spruch, wenn man Peanuts bezahlt, bekommt man eben Monkeys. Ne? Also so ist es halt einfach. Und wenn wir eben auch einen Bundeskanzler, der, finde ich, gut verdient, aber im Vergleich zu Leuten, die eben in guten Positionen sind, die verdienen natürlich viel mehr. Und dementsprechend bekommen sie da eben nicht die guten Leute. Und das Problem meines Erachtens ist, dass die meisten Leute, die jetzt im Bundestag sitzen, wenn sie in ihren Job zurückgehen, wahrscheinlich einen Abstieg wieder haben, dass sie weniger verdienen. Aber für die wirklich guten High-Performer ist es eben nicht relevant, weil die eben in ihren Jobs mehr verdienen.
Also ich glaube, dass die Leute, die in den Parlamenten sitzen, über gewisse Beziehungen verfügen, also nicht
Jetzt.
die nach der ersten Legislaturperiode, aber die nach der zweiten durchaus in der Lage sind, sich jobtechnisch so zu versorgen, dass sie jetzt nicht im Elend landen. Da bin ich jetzt wieder eher derjenige, der sagt, so, da habe ich nur beschränkt Mitleid. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Kaum streiten wir uns mal, verfliegt die Zeit. Fällt Ihnen das auf? Ich
Ja, und
habe,
vor allem
eigentlich haben wir angefangen. Was?
unsere
Verfallen wir?
Zuschauerzahlen sind super. Wenn wir uns streiten, wir sollen uns öfters streiten.
Haben
Da
wir
komm
mehr
an.
Zuschauer? Ich sehe
Ja.
das nicht. Ja, gut, dann streiten wir uns weiter. Ich wollte aber Ich wollte, ja, übrigens, so funktionieren Nachrichten
Ja,
verkaufen. Immer Bad
klar.
News are Good News. Ich wollte, ich, zwei Dinge, zwei Themen bewegen mich ja nun doch noch.
Ja.
Eigentlich ganz viele. Also, wenn wir über die letzte Woche reden, ganz schlimm, was in Amerika
Ja.
passiert. Egal, ob das dieses völlig. In welcher Kürze der Zeit eine stabile Demokratie da vor die Hunde zu gehen scheint. Ja, und alle gucken da fasziniert hin. Ich finde das ganz gruselig. Und dann dieser bekloppte Kennedy, der jetzt anfängt, sich wieder mit Deutschland anzulegen wegen der Gesundheitsreform. Aber es gibt auch was ich momentan viel bewegender finde und wo man ganz wenig zuhört, das ist der Iran.
Ja.
Ich
Ja.
hab jedes Mal, ich finde, dieses Regime hängt vielleicht damit zusammen, dass die Islamische Revolution mein Abiturthema war. Daran sieht man, wie lange ich Abitur schon habe. Was da passiert und wie mutig diese Leute sind, die da auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren und Deutschland, Entschuldigung, passt so ein bisschen zu heute, Deutschland passt, diskutiert über das Schneechaos und hat Winter.
Ja.
Oh, ist
Ja.
bei Ihnen schlimmer Winter?
Ja, wir sind in Süddeutschland, wir haben alle Winterreifen, wir können darauf fahren.
Ich habe auch Winterreifen und wir hatten hier sogar Schnee. Ich kann angeben, wir hatten wirklich 2 Tage Schnee.
Wahnsinn.
Das führt dazu, dass mir auch direkt viele sagen, siehst du mal, das mit dem Klimawandel ist alles Schwindel.
Wir
Aber
sitzen, ja.
der Iran ist doch beeindruckend, oder?
Also ich muss auch sagen, und wir müssen auch weiter die Aufmerksamkeit auf den Iran lenken, weil dieses Regime macht eigentlich immer die gleiche Art und Weise. Es sind Aufstände und dann geht die Aufmerksamkeit weg und dann geht das Morden los. Und sie haben im Moment alle Kommunikationswege nach draußen gekappt. Ich weiß das von vielen, die auf Nachrichten warten, wo sie nicht wissen, ob es angekommen ist. Und das ist gerade, glaube ich, für den Westen eine ganz große Aufgabe, zu sagen, wir vergessen euch nicht, wir lassen uns nicht zu, dass wir in diesem News Rad, Hamsterrad, in dem wir uns befinden, das, wo wir immer sofort vergessen, was gerade war, was gerade los ist, dass wir eben weiterhin die Solidarität mit dem Iran haben und dass wir weiterhin schauen und klar machen, dass wir sehen, was dort los ist und dass wir die Kanäle, die Kommunikationskanäle irgendwie offen halten. Übrigens ist das das Gleiche, was wir zu den USA machen müssen. Wir müssen weiterhin die Kommunikationskanäle zu den USA offen halten, damit wir mit den Leuten, die dort gerade auch auf die Straße gehen und sich wahrscheinlich nicht so in Gefahr bringen wie im Iran, aber trotzdem müssen wir dort mit der Aufmerksamkeit bleiben. Wir können nicht irgendwie weiter scrollen wie bei TikTok oder bei Instagram, sondern wir müssen weiterhin zeigen, wir sind da.
Ja, wobei, ich meine, in den Vereinigten Staaten habe ich ja die große, große Hoffnung, die setze ich in die Midterms, dass sich das wirklich dann ändert. Nur
Meinen
diese
Sie,
Be
die finden statt?
ja, klar. Aber diese
Er hat
Bewegung.
angekündigt, die finden nicht
Ja,
statt.
er hatte da ein bisschen gelabert. Also die werden schon stattfinden, das glaube ich schon. Aber ich glaube, was viel schlimmer ist, und darüber denke ich immer nach, wenn ich bin ja älter als Sie, ja, und dann denke ich an
Wesentlich.
Kinder, an Kinder und Kindeskinder. Und dann denke ich immer, ich war ja letzten Dienstag bei der Jungen Union zur Mitgliederversammlung, da habe ich mich da ja auch hingestellt und habe gesagt, Leute, Das ist ganz lustig. Die sind ganz stolz auf den CDU-Opa, weil er so viele Follower hat, haben aber zum größten Teil eine andere Meinung als ich. Ja, also wenn ich dann was sage, finden die das dann das schon nicht mehr so lustig. Und ich habe mich dann auch dahingestellt und habe gesagt, es geht um euch. Mir kann das egal sein. Aber ich glaube, diese Generation und also die jetzt von die Kinder bis zu den 60-Jährigen, deren Leben oder 50-Jährigen, deren Leben sich da ja noch entscheidet, das finde ich ganz gruselig. Und wenn ich das sehe und sehe dann, dass auch wenn jetzt die Midterms so ausgehen und MAGA ist trotzdem da.
Ja.
Ja, und die AfD verliert die entscheidenden Wahlen auch alle in Deutschland und trotzdem sind sie da.
Ja.
Und darüber müssen wir nachdenken. Da bin ich übrigens wieder ganz schnell beim Anfang unseres Gesprächs und bei
Ja.
Daniel Günther.
Ich finde auch,
Und bei dem
also
sehr stabilen Roderich Kiesewetter.
ja, aber jetzt zum Beispiel beim Daniel Günther. Ich finde es so interessant, dass Sie ja auch sagen, Mensch, ich habe mit so vielen gesprochen über die Aussage von Daniel Günther und man könnte es ja nachschauen. Und dass die Leute alle irgendwie sich eine Meinung bilden, ohne sich es angeguckt zu haben. Also, was ich auch immer sehr lustig finde, dass man sich da irgendwie bei jeder kleinsten Entscheidung prüft man 100.000 Sachen, aber bei solchen Sachen kriegt man das nicht hin. Und da können wir ja den Bogen auch wieder zu Amerika spannen, weil wir alle, die haben gesehen, was passiert ist, aus verschiedensten Winkeln, weil ja mittlerweile alles mitgefilmt wird. Und trotzdem sich ein US-Präsident hinstellen kann und sein Vizepräsident sich hinstellen kann und die den Tathergang völlig anders schildert, von wegen, sie haben sich durch Schnee und Eis gekämpft, da war kein Schnee, sie hat den überfahren wollen, sie hat ihn nicht überfahren, sie hat vorher noch gesagt irgendwie, hey Dude, so, und ich bin nicht sauer auf dich, so. Also sie war ja eigentlich sehr freundlich, sie hatte nur keine Angst. Ich glaube, das war ihr Todesurteil, dass zwei Frauen vor diesen Menschen keine Angst hatten. Vielleicht hat sie es auch nicht ernst genommen. Und dass man das einfach nachschauen kann. Und die Leute es nicht machen, aber trotzdem die Sachen glauben, was ihnen vorgekaut wird. Und da muss ich doch sagen, wir leben dann doch in sehr postfaktischen Zeiten. Und manchmal frage ich mich dann, ob die Leute es dann absichtlich machen, diese Dinge nicht sich anzuschauen, sondern einfach das zu glauben, weil sie wissen, dass sie da im Insgeheim, dass die Leute lügen.
Ich weiß gar nicht, ich hab ja mein Liebling ist ja Julian Reichelt, weil Julian Reichelt ist ja von Benjamin von Stuckrad-Barre so vernichtet worden in diesem Buch Noch wach. Also wirklich eine intellektuelle Vernichtung erster Güte.
Ja,
Ja,
es haben leider dann doch zu wenige gelesen.
aber ich habe es irgendwann mal vorgelesen hier bei Dings in diesem Noch wach, wie der den als Gartenzaun-Nazi und wie der auf dieser Runde, die da durch die Wüste machen, er muss immer der Erste sein, dann steht er da ganz stolz, am nächsten Zwischenpunkt war wieder der Erste. Also wirklich ein ganz peinlicher Typ, ja, in jeder Beziehung. Das ist so mein Liebling. Und wenn ich den dann höre, mit welcher Grandezza der hingeht und sich jetzt oder uns jetzt irgendwas erzählen will davon, dass jetzt ist Schluss, weil jetzt ist der offensichtliche Angriff auf die Medienfreiheit. Und dann kommt auch immer, das ist so mein Lieblingskollege, dann kommt immer Herr Steinhöfel um die Ecke. Ja, der ist auch so, der hat vor 40, 30 Jahren im Fernsehen, da gab es so ein Format bei RTL, da hat er in 10 Minuten irgendwelche Zuschauer, die anriefen, fertig gemacht und an die Wand geredet, also schnöselig, ja, das ist so alles eine Clique, ja, und dann sage ich mir immer, wie kann man diesen Leuten was glauben? Ich habe ja gar nichts gegen die, ich finde die eigentlich eher amüsant, aber politisch würde ich denen doch gar nichts abkaufen, nichts. Ja, das ist aber die Wahrheit.
Ja. Also
Ja.
ich arbeite, ich habe ja lange Zeit in den Medien gearbeitet Und ich kenne auch einige bei der Bild, die ich tatsächlich, das ist ja auch so was Paradoxes, ich schätze bei der Bild-Zeitung ein paar Journalisten sehr, die halte ich für handwerklich unglaublich tolle Journalisten, die das wirklich,
Gronsheimer.
ja, zum Beispiel, da gibt es wirklich tolle Leute und ich kann sagen, hören sagen, das, was in dem Buch geschrieben worden ist, noch wach, was ich mit großem Amüsement auch gelesen habe, weil ich ja auch oftmals in Berlin war, es ist nicht übertrieben.
Da bin ich überzeugt von. Da bin ich überzeugt von. Er beschäftigt sich ja auch mit Diekmann und. Da bin ich überzeugt von.
Es
Und
ist,
wenn man hört, wenn
ich
man
kann es
hört,
jedem empfehlen, auch zum Beispiel als Hörbuch übrigens.
ja, vor allen Dingen, wie gesagt, diese Passagen und danach, wenn man das einmal gelesen oder dann gehört hat, kann man diesen Typen nicht mehr ernst nehmen. Ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Also
Nee, nee, kann.
da fehlt jede Form der Satisfaktionsfähigkeit. Und das gilt auch für einige andere aus diesem Bereich. Deshalb gibt es ja dieses wunderschöne Bild, wo die jetzt, gestern oder
Die
vorgestern,
Qualitätsjournalisten,
die
die
Top-Journalisten, die
Top-Journalisten.
Top-Journalisten sind entsetzt. Und dann gucke ich da und dann sitzt da Henrik M. Broder und Tichy und also all diese völlig verkrachten Figuren. Und dann denke ich wieder an dieses wunderbare Buch von Anne Applebaum, diese Leute super beschrieben hat. Ja, und mein Gott, ey, mein Gott. Übrigens, mein Verein hat heute gewonnen.
Ja, ne?
Ja,
Habe ich schon
also.
gehört. Bevor Sie bei uns zugestoßen sind, habe ich gleich mal gefragt, weil ich habe ehrlich gesagt, ich habe Pressemitteilungen geschrieben und lauter solche Sachen und habe Religion mit meinem Sohn gelernt. In Bayern ist Religion ja noch wichtig. Und habe nicht mitgekriegt, wie es gelaufen ist. Aber wir haben Gott sei Dank einige Fußballfans und dann habe ich gleich gehört, Sie sind mit Sicherheit gut drauf.
Ja, aber wie gesagt, davon hängt es nicht ab. Aber es war
So ein
relativ.
bisschen eine positive
Ich
Grundstimmung.
saß hier mit einem Freund. Wir hatten früher Jahreskarten im Stadion. Und ich denke mir dann immer, das ist ja dann doch der Vorteil im Fernsehen. Früher hätte ich im Stadion gesessen, hätte mir trotz dieses Spiels einen abgefroren. Ja, dann sitzen sie da bei -2 Grad, 2 oder 3 Stunden. Oh. Ja, und jetzt sitzt man in dem sich langsam wieder erwärmenden, weil, wie gesagt, die Heizung letzte Nacht ausgefallen ist, langsam erwärmenden Haus und jetzt geht das wieder.
Ja, Gott sei Dank.
Und
Ja,
jetzt
Gott
werde
sei
ich
Dank.
mit meiner Frau zu Abend essen und wünsche allen hier einen wunderbaren Abend. Und ja, wir sehen
Nächste
uns.
Woche haben wir besprochen, wir treffen uns erst um 18 Uhr.
Ja.
Vielleicht ist es sogar auch ich meine, jetzt sind wir 17:30 Uhr, wir haben bessere Zahlen als sonst. Vielleicht
Ja,
sollten wir uns
ich
generell.
kenne ihn nicht. Verraten Sie die nur mir, ja. Wir müssen schon, also irgendwann kommen wir schon an die 100.000. Wissen Sie, wenn wir unser Format bei ARD oder ZDF kriegen, dann haben wir es geschafft.
Ich frage mich sowieso, wann kommt der Anruf? Oder?
Ja, kennen Sie?
Täglich.
Ja,
Ich
ich
frage mich
rechne.
täglich.
Also, ja, vor allen Dingen, nachdem ich ja jetzt in der Taz stand, in
Ja.
der Taz, und
Wie
das ohne
kam
jede
das denn bei Ihren
Ankündigung.
Parteikollegen an? Also, dass da nicht dann ein Ausschlussverfahren gekommen
Ja,
ist?
das war sehr lustig bei der, das war an dem Tag der Weihnachtsfeier der Jungen Union. Und dann bin ich da hingegangen, die freuten sich alle, der CDU-Opa kommt und sagen, komm, lass uns mal ein Selfie machen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ihr müsst aber schon wissen, dass über mich die Taz positiv berichtet
Ja,
hat.
positiv. Das ist ja
Das
das
ist das Schlimme.
Entscheidende.
Das ist das Schlimme. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Wir haben noch viele Chancen und Kanäle offen. Da kommt
Ja.
noch was. Ich
Ja,
sag's
cool.
Ihnen.
Also ich freue mich auf nächste Woche, 18 Uhr. Das ist unser nächstes Date. Und ich freue mich, dass wir beide so schön streiten können.
Ja, sehen Sie, selbst das können wir. In
Ja.
dem Sinne. Ja,
Einen
und vor allen
schönen
Dingen,
Abend.
nachdem wir jetzt wissen, dass das ja Zuschauer bringt, demnächst zanken wir hier richtig, Leute. In dem Sinne.
Schönen
Tschüss.
Abend.
Das war Progressiv trifft konservativ. Das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick. Nächste Folge am 18. Januar. Diesmal um 18 Uhr.